Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gesprächspartner ist weiblich. Name?
Anita Reiß.
Die Frage, die man Frauen nicht stellt, ich mache es trotzdem immer wieder. Alter?
Na, im besten Alter.
Auch eine gute Antwort. Geburtsort?
In Heilbronn.
Beruf?
Gymnasiallehrerin.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Natürlich habe ich Hobbys. Also zum einen gehe ich wahnsinnig gerne spazieren. Das ist unabhängig von sämtlichen organisatorischen Bedingungen. Und ich mache Karate. Also ich liebe Sport. Und wie gesagt, Karate. Und ich spiele etwas Klavier.
Okay, hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also manche haben da ja so, hauen da sofort so einen Spruch raus. Muss aber nicht sein. Könnte ich auch nicht mit denen.
Ja, tatsächlich, denn ich habe in den letzten Jahren mir viel Gedanken über mich und über mein Leben gemacht, auch darüber, was mein Leben eigentlich für mich bedeutet und wo ich hin möchte. Und es ist wirklich dieser Gedanke Vertrauen und Leben. Und dementsprechend habe ich auch meine Homepage so genannt. Das ist wirklich ein Motto für mich.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich, was macht dich aus?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich tatsächlich auch schon einigen Leuten gestellt habe in den letzten Wochen, dass es ihnen gut tut, mit mir Zeit zu verbringen.
Wow, das ist eine schöne Aussage.
Anita Reif ist meine Gesprächspartnerin. Es geht heute um innere Zerrissenheit, Anpassung und emotionale Erschöpfung. Das wird Thema sein später hier im Gespräch mit Anita Reif.
Erzähl mir was über Heilbronn. Ich habe nur Klischees im Kopf gerade.
Also, über Heilbronn kann ich dir, glaube ich, gar nicht viel sagen, denn wie gesagt, das ist nur mein Geburtsort. Ich wohne jetzt in der Nähe von Schwäbisch Hall. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg von Heilbronn, aber doch nur ein paar Kilometer weg. Und ich wohne sehr, sehr ländlich, was ich total genieße. Heilbronn hat da schon eher so einen städtischen Flair.
Ja, das ist, weißt du, welches Klischee ich von Heilbronn im Kopf habe?
Leg los.
Das ist tatsächlich die Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland. Hast du das gewusst?
Das wusste ich bisher nicht, nein.
Ja, und weißt du warum?
Nein.
Da wohnt die Familie Schwarz, denen Lidl gehört.
Okay, ich glaube, das hebt den Schnitt dann etwas.
Also weil das immer gerne angebracht wird. In Wirklichkeit, wenn du das rausrechnest, wird es dann schon wieder völlig normal.
Das glaube ich.
Ja, das sind so diese Dinge. Das heißt aber, im Ländle groß geworden.
Ja.
Ja? Und die Kindheit war dann schon ländlich oder war das noch städtisch?
Sehr ländlich geprägt. Also ich bin wirklich auch viel immer draußen gewesen. Ich bin so ein naturverbundener Mensch und da kam mir das natürlich sehr, sehr entgegen.
Okay, was also ländlich ist ja, gibt's ja unterschiedliche Dinge, wie das aussieht. Also bei mir wäre ländlich Weinberge, bei euch?
Das ist in der Heilbronner Ecke, das ist wirklich ländlich Weinberge, wo ich jetzt wohne, in der Nähe von Schwäbisch Hall. Da ist es eher Wiesen und Wälder.
Und da ist doch alles passiert, also das heißt Schulzeit, Kindergarten, alles, was in der Kindheit passiert.
Das war dann in der Heilbronner Ecke.
Ja.
Ich bin erst nach der kompletten Berufsausbildung und nach einigen Jahren Berufserfahrung hier in diesen Raum gezogen.
Ja. Jetzt frage ich die Lehrerin, ob sie eine gute Schülerin war.
Ich war eine angepasste Schülerin tatsächlich und bin dadurch auch problemlos durch das Schulsystem gekommen, ja.
Was heißt angepasst?
Das heißt, dass ich als Kind in einem sehr klaren Leistungsdenken groß geworden bin. Weil meine Eltern, wie viele das vielleicht kennen, sich einfach für mich gewünscht haben, dass ich später mal einfacher und besser im Leben habe als sie. Und dementsprechend war Leistung einfach groß geschrieben und ich konnte mich da wunderbar reinfügen und so lief die Schule auch. Notenmäßig unproblematisch.
Ja, das ist tatsächlich, ich muss jetzt überlegen, weil Meine Schulzeit lief ja nicht unproblematisch, aber es lag auch daran, ich war nicht angepasst, ja.
Ja, die Anpassung bewegt unglaublich viel. Was damals, ich war beispielsweise auch nicht so ein extrem pubertierendes Kind, ne? Also ich glaube, ich war für meine Eltern auch verhältnismäßig pflegeleicht. Und ich habe zwar die Pubertät mit der Strom- und Drangphase nicht definitiv nachgeholt jetzt im Erwachsenenalter, aber ich habe gemerkt, dass ich ganz, ganz viel über mich gelernt, hinterfragt, ja, und auch kritisch reflektiert habe.
Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingehen soll, was das werden soll?
Also mit Lehrerin, natürlich. Das war für mich total klar, weil ich einfach mit Jugendlichen arbeiten wollte. Das war schon immer klar, dass ich mit Jugendlichen arbeiten wollte. Und dann war der Lehrerberuf für mich eigentlich prädestiniert. Dass ich jemals ein Buch schreibe, hätte ich vor 10 Jahren noch für absolut undenkbar gehalten.
Welche Fächer?
Ich unterrichte Deutsch und Sport.
Ja, Deutsch immerhin, ne?
Allerdings, und das ist wirklich interessant, habe ich Deutsch nicht als Studienfach gewählt, weil mich Deutsch immer so wahnsinnig interessiert hat, sondern weil ich in der Schule die anderen Fächer, die mich interessiert haben, unter anderem Mathematik, immer so erlebt habe, dass der Lehrer gesagt hat, oh, wir haben keine Zeit, wir müssen den Stoff durchbringen. Und das fand ich so schade, dass es da immer nur um den Stoff ging. Und im Deutschunterricht habe ich das so erlebt, dass da auch der Mensch noch einen Raum hatte. Und das war meine Entscheidung, Germanistik zu studieren. Ich wollte die Schüler als Menschen erleben und mit ihnen auch als Mensch in Kontakt treten.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anita Reif. Anita Reif hat uns schon verraten, sie hat studiert und sie ist heute Lehrerin.
Wie ist das? Ich meine, das ist immer in der Theorie schön, aber ich kann mir vorstellen, vor so eine Klasse zu treten, insbesondere wenn ich überlege, was wir da manchmal mit Menschen gemacht haben in meiner Schulzeit, dass das auch schon durchaus grenzwertig war. Das kann ja schon echt auch schwierig sein, ne? So eine ganze Gruppe zu kriegen.
Ja, aber es ist wie bei allem. Also es ist ja egal, ob ich ein Kind oder 30 vor mir sitzen habe. Es kann wunderschön sein, es kann herausfordernd sein und ja, die Bandbreite ist groß. Ich bin aber davon überzeugt, jeder, der einfach ehrlich, klar, natürlich auch mit einer gewissen Fachkompetenz und zielorientiert in eine Klasse reingeht, wird da eigentlich auch auf offene Ohren stoßen.
Ist natürlich eine tolle Einstellung. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich drastisch, dass es auch so ist. Und ich höre jetzt schon, du hattest wahrscheinlich auch jetzt keine großen Probleme.
Bisher nicht. Allerdings darf ich vielleicht auch da anbringen, ich bin überwiegend in ländlichen Schulen bisher als Lehrerin tätig gewesen. Jetzt auch wieder eine sehr, sehr kleine Schule. Ich glaube, dass es in den Ballungszentren, in den Städten einfach nochmal eine andere Kategorie ist zu unterrichten, weil der Rahmen insgesamt, der von der Gesellschaft gegeben wird, da viel herausfordernder ist.
Nee, wir haben, ich meine, das wird oft so ein bisschen, ich glaube, wir müssen das Migrationsthema da schon erwähnen. Das ist, glaube ich, schwierig, weil wenn zu viele nicht mehr die Muttersprache Deutsch haben, dann wird es natürlich auch schwierig, alle irgendwie so abzuholen. Und dann können gewisse Dinge auch, glaube ich, nicht mehr so gut funktionieren. Ich glaube, da braucht es kluge Konzepte für die Zukunft.
Ja, das Problem ist dabei ja auch immer, egal wo die Unzulänglichkeiten letztendlich sind, wenn sie offensichtlich werden, wird immer Frust produziert. Und Frust, der täglich wie produziert wird, der braucht irgendwann ein Ventil, um abgelassen zu werden. Und ich glaube, daraus resultieren ganz, ganz viele Probleme, die wir an den Schulen auch haben.
Ja, ich glaube, es wird halt viel bestellt und auf das System geworfen, ohne dann einfach zu gucken, wie müssen es die Leute, die es ausbaden müssen, umsetzen? Also wie können sie es umsetzen? Und dann fehlt, ich weiß nicht, war ja damals schon so, es fehlt eigentlich immer ein Personal. Und wenn ich überlege, was bei uns so alles bei meinen Kindern, was da alles ausgefallen ist, ist eigentlich erschreckend.
Ja, heutzutage wird, glaube ich, schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass wenig Unterrichtsausfall stattfindet. Nur nicht jeder Unterricht, der formal abgedeckt ist, ist einfach auch entsprechend gehaltvoll.
Ja, ist alles gesagt, glaube ich.
Ist aber letztendlich, wenn wir ehrlich sind, wie in jedem anderen Lebensbereich auch. Nur, dass die Schule schlicht und ergreifend ein Lebensbereich ist, durch den jeder hier in unserer Gesellschaft mal durch muss.
Und ich halte ihn halt für gewichtig, denn das heißt, wir legen dort Grundlagen für eine ganze Gesellschaft. Und ich weiß nicht, das ist so, machst du ja wahrscheinlich auch Elternabend, aber brauchen wir nicht durchdiskutieren. Ich bin da manchmal immer entsetzt, welche Vorstellungen andere Menschen haben, was sie dem System aufbürden. Ich bin natürlich immer noch für die Erziehung meiner Kinder selbst verantwortlich.
Ja, das ist auf der einen Seite natürlich auch ein Stück weit eine Last, ne? Die Kinder immer so zu begleiten, also jetzt die eigenen Kinder, dass sie zu eigenständigen, reifen Persönlichkeiten wachsen dürfen, die ihren eigenen Weg gehen. Auf der anderen Seite muss ich als Mutter auch sagen, ich finde es eine immense Ehre, dass ich meine Kinder da auch begleiten darf. Also ich habe es nie als Ballast gesehen, sondern es ist ein Privileg.
Ja, und ich sag mal, alle schönen Dinge im Leben sind tatsächlich positiv, aber es gibt immer auch Stellen, da sind sie auch mal ein Ballast, aber das ist in Ordnung, das ist halt Leben.
Definitiv. Und die Frage ist, also, wie ich damit umgehe.
Ja, das ist halt einfach, ich sag mal, es hat immer alles mal eine Kehrseite und dessen muss man sich halt auch bewusst sein. Ich war da immer nur irritiert, wenn ich habe da so manche Elternabende und dann irgendwann habe ich meine Frau geschickt, weil ich da echt keine Lust mehr drauf habe, wo ich dann auch wirklich Menschen wie dich bewundere, wenn du halt irgendwas sagst und dann kommt wieder dieselbe Frage, obwohl eigentlich gerade alles erklärt wurde und nochmal, ich finde das schon auch manchmal schwierig.
Es sagt auch keiner, dass es einfach ist. Ich sage auch nicht immer, dass jeder Tag einfach ist. Aber ich muss gestehen, für mich persönlich ist es wirklich der richtige Beruf gewesen, definitiv, denn ich gehe gerne in die Schule. Ich finde es schön, mich mit diesen jungen Menschen zu umgeben. Ich finde es schön, die zu erleben, wie sie heranwachsen, wie sie sich verändern. Das ist wirklich etwas Bereicherndes auch.
Ja, das hört man auch, wenn du das so beschreibst. Insofern halt richtige Wahl. Und ich hoffe, dass es in diesem System noch viel mehr Menschen wie dich gibt, die da genauso dran gehen, weil ich glaube, das ist die Lösung letztendlich. Menschen, die den Job lieben und natürlich die Kinder.
Ja, und optimal ist es, wenn der Rahmen dann auch so gestaltet ist, einfach der Freiraum auch da ist, für die Schüler da zu sein.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anita Reif. Sie ist Autorin und sie ist im Hauptberuf Lehrerin. Anita Reif ist meine Gesprächspartnerin.
Wie sieht denn heute Deutschunterricht aus? Ist das noch so, wie das zu meiner Zeit ist, dass du alles Mögliche interpretierst, dass du in die Klassiker gehst, dass du auch manchmal irgendwie neue Literatur hast? Ist das immer noch so dieser Mix?
Ja, es ist noch vieles, wie es bekannt ist. Auch Grammatikstrukturen werden natürlich noch angesprochen. Selbst Rechtschreibung ist nach wie vor ein Thema, auch wenn es heute über viele Rechtschreibprogramme den Alltag gar nicht mehr so sehr tangiert, zumindest außerhalb der Schule. Ja, aber ansonsten ist schon noch vieles auch ein Stück weit vergleichbar.
Bei dem Thema Hausaufgaben ist da heute KI ein Thema?
Die Frage solltest du wahrscheinlich meinen Schülern eher stellen. Ich glaube, die würden das viel konkreter beantworten können.
Das ist ja eine richtige Herausforderung. Das heißt, du kannst dir heute mit einem, sage ich mal, guten Text kommen, ja, den schreibst du dann vielleicht noch von Hand ab, aber du kannst mit einem guten Text kommen, den du gar nicht selbst erfasst hast. Aber wahrscheinlich als Lehrerin merkst du es dann trotzdem, weil es vielleicht zu gut ist.
Na, du erlebst ja die Schüler im Unterricht. Und du kennst ja ihre verbale Ausdrucksweise. Und wenn dir dann jemand als Hausaufgabe etwas vorliest, wo du erstmal denkst, wow, ja Wahnsinn, und dann stellst du vielleicht ein oder zwei Fragen zu diesem Text, dann wird es relativ schnell offensichtlich.
Also selber denken, ne?
Natürlich, selber denken macht schlau. Das hat sich aber auch noch nicht geändert.
Ich habe es jetzt bewusst angesprochen, weil bei uns war das noch kein Thema. Aber heute überlege ich mir, ist es natürlich relativ einfach, irgendwie einen schönen Aufsatz zu schreiben. Wenn du vielleicht dann noch ein bisschen verstehst, wie du das richtig promptest, dann bist du in 2 Minuten fertig, dann schreibst du das 10 Minuten ab und dann hast du einen Text und nimmst dich aber der Erfahrung, dass du dich mit der Sache auseinandergesetzt hast, auch wenn das vielleicht jetzt gerade nicht so richtig ins Leben passt und du lieber andere Sachen machen würdest.
Vielleicht ist das dann ein Punkt für die Rubrik Zeitökonomie kennenlernen. zweifle ich nicht. Tatsache ist, es ist keine Vorbereitung auf eine Klassenarbeit, denn in der Regel bist du da dann auf dich alleine gestellt.
Du hast eigene Kinder?
Ja, ich habe 3 Töchter.
Okay, das heißt wahrscheinlich auch bei 3 Kindern, denke ich mal, wahrscheinlich auch hat das in der beruflichen Laufbahn auch einen Einschnitt wahrscheinlich gehabt oder eine Veränderung.
Eine immense Veränderung. Also die 3 Kinder haben dafür gesorgt, dass ich sehr lange aus dem Beruf draußen war. Denn wir haben die Kinder bekommen und es war klar, dass, was ich vorhin gesagt habe, es ist ein Privileg, auch die eigenen Kinder zu begleiten und zu erziehen. Und für uns war es einfach klar, dass ich dann erstmal zu Hause bleibe für die Kinder, um mich um die zu kümmern und einfach auch da zu sein, wenn irgendetwas ist, sei es auch im Kindergarten später. Und so war ich wirklich sehr, sehr lange als Lehrerin beurlaubt.
Okay, und das ist natürlich, sage ich mal, gerade mit Kindern, das ist immer so, die werden so plötzlich groß, ne? Das ist, obwohl man versucht, alles mitzubekommen, geht das rasend schnell.
Ja, und trotzdem muss ich sagen, ich genieße jede Phase. Also ich habe es sehr genossen, als sie klein waren und ich mit ihnen im Tragetuch spazieren gegangen bin. Ich habe es genossen, als sie dann im Kindergarten waren. Dann, als die erste in die Grundschule kam, irgendwann kippte das in das Verhältnis 2 Grundschulkinder und nur noch 1 Kindergartenkind. Irgendwann hatten wir die Kindergartenphase vorbei. Inzwischen haben wir schon die Grundschulphase vorbei. Also ich finde wirklich, jede Zeit mit den Kindern hat etwas Besonderes, etwas Schönes. Und auch Herausforderndes. Momentan genießen wir die Vorzüge der Pubertät.
Okay, ja. Gut, das kann, wie ich gelernt habe, völlig elastisch sein oder auch nicht. Da gibt es auch alles im Angebot.
Genau, und das Schöne daran ist, dass das offiziell eine Phase ist. Und eine Phase hat einen Anfang und definitiv auch ein Ende.
Ich habe das immer für mich anders definiert. Das waren alles nur Phasen. Das heißt, geht eine Phase zu Ende, dann kommt die nächste. Und mit dem Bild bin ich auch ganz gut gefahren.
Ja, aber um nochmal auf deinen Gedanken vorhin zurückzukommen, wie die Kinder meinen beruflichen Alltag und meinen Werdegang letztendlich beeinflusst haben. Es war nämlich nicht nur, dass die mir sozusagen eine Auszeit aus meinem beruflichen Leben als Lehrerin gebracht haben, sondern im Prinzip waren sie der Auslöser dafür, dass ich mit dem Schreiben angefangen habe. Denn letztendlich habe ich in der Mutterrolle festgestellt, dass ich doch auch schnell an meine Grenzen stoße und habe mich dann gefragt, was das ausmacht, worin das liegt. Und so bin ich dann zu meinen Coach-Ausbildungen gekommen und in dem Zuge habe ich wirklich ganz viel zu mir hingeschaut, welche Päckchen, welche Lasten aus der Vergangenheit habe ich eigentlich noch in mir, wie kann ich die auflösen, um sie einfach meinen Kindern nicht mit auf ihren Lebensweg zu geben.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anita Reif. Sie ist Lehrerin und sie beschäftigt sich aber auch noch mit einem selbstbestimmten, authentischen und freien Leben. Anita Reif ist meine Gesprächspartnerin und wir waren gerade an der Stelle, dass du sehr viel tust, damit deine Kinder nicht auch deine Päckchen tragen müssen.
An dieser Stelle mal ein Gespräch über, weiß nicht, so geht es auch so ein bisschen in die Richtung, über Epigenetik. Hat das damit auch was zu tun, dass wir ja alle ein Päckchen auch aus Generationen vielleicht vor uns tragen und nicht nur die eigenen?
Das ist durchaus möglich. Letztendlich, jede Eizelle ist ja in dem weiblichen Körper im Prinzip schon angelegt, ne? Also wir bekommen als Eizelle, so als halber Mensch im Prinzip schon die Energie von unserer Mutter auf jeden Fall mit. Und selbst wenn man daran gar nicht glaubt oder sich so gar nicht auf die Vorstellung einlässt, so bietet doch das eigene Leben von Geburt an bis zum Erwachsenenalter so viele Möglichkeiten, Ballast anzuhäufen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, da hinzuschauen.
Das heißt, du hast wirklich geschaut, was ist in deinem Leben passiert, was ist gut, was ist vielleicht gar nicht gut oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Ich habe geguckt, was mich im Prinzip triggert, was mich belastet und bin diesen Belastungen ein Stück weit auf den Grund gegangen. Das ist so eher wie bei einer Pflanze, ne? Ganz oben sehe ich vielleicht, okay, das ist das, was sichtbar, erkennbar ist, was sich im Alltag auch zeigt, ein Problem. Und die Frage ist, wo ist denn die Wurzel davon? Die ist nämlich häufig gar nicht in der Gegenwart, sondern ganz oft ein Stück weit in der Vergangenheit, dass da mal Verletzungen oder Überforderungen waren. Und die müssen gar nicht körperlich sein, sondern es reicht wirklich, dass ich das emotional so empfunden und für mich ganz individuell eingeordnet habe. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel zu mir hingeschaut im Rahmen der Ausbildungen und seitdem eigentlich regelmäßig, wenn ich feststelle, oh hoppla, da passiert etwas in mir, da beschäftigt mich etwas, was eigentlich jetzt mehr Aufmerksamkeit von mir in Anspruch nimmt, als es bezüglich der Sache eigentlich notwendig ist.
Jetzt ist ja so, dass ich habe das auch schon in vielen Situationen erlebt, das gibt es ja tatsächlich mal so Kränkungen oder Vorgänge, die passiert sind und dann gibt es ganz einfache Triggermomente, die Menschen wieder in diese damalige Situation bringen. Manchmal ist es nur, dass jemand im gleichen Dialekt wie eine Person, die einem Unrecht getan hat und wupp ist man in einem Muster, in dem man gar nicht rein will. Ja? Und es gibt so viele Richtungen, wo man hingucken kann. Und ich weiß gar nicht, wo fängt man da an?
Bei dem, was aktuell stört.
Okay. hast du ein Beispiel, wenn du so anfängst, was dich gestört hat?
Beispielsweise Komplimente annehmen. Fiel mir früher ziemlich schwer.
Es können übrigens ganz viele Menschen, also Komplimente ist ja noch eine Sache, aber ganz viele Menschen können keine Hilfe annehmen.
Ja.
Also, total verrückt.
Es gibt ganz, ganz viele ganz alltägliche Beispiele, Komplimente, Hilfe annehmen, dass ich permanent mich unter Zeitdruck fühle, dass ich den Eindruck habe, das kriege ich eh nie hin, ich bin nicht gut genug, dass ich ständig an mir zweifle, dass vielleicht auch im beruflichen Umfeld meine Arbeitskollegen zu mir sagen, hey, du machst das doch wirklich gut, und dass ich aber diese Überzeugung in mir nicht habe, sondern dass ich immer denke, also das könnte noch besser sein und da habe ich noch was ich noch nacharbeiten muss. Dieser Druck, der dadurch entsteht.
Und das heißt, du hast bei dir, müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber du hast dann bei dir solche Situationen oder solche Dinge entdeckt und ich glaube, das Entdecken ist ja schon der erste Schritt, dass man was vielleicht verändern kann. Aber wie verändere ich denn sowas? Das heißt, wenn ich irgendetwas erlebt habe, das heißt, ich muss meine Einstellung dazu ändern?
Ja, im Prinzip ändert sich die Einstellung sozusagen im Nachgang, wenn du es dir nochmal angeschaut hast. Du kannst dir das vorstellen, wenn im Leben etwas passiert ist, was dir in dem Moment einfach zu viel ging, so als hättest du eine Grenze, alles, was bis dahin geht, das kannst du wunderbar bewältigen, das kannst du verarbeiten, das bleibt sozusagen nicht als Ballast bei dir hängen, das ist okay, aber alles, was über diese Grenze hinausgeht, und diese Grenze ist ganz individuell, das packst du wie ein kleines Päckchen in dein Unterbewusstsein. Und dieses Päckchen hat so einen kleinen Sensor dran. Ein reiner Selbstschutzmechanismus. Und wenn im Außen jetzt irgendetwas passiert, was dein Unterbewusstsein an dieses Päckchen erinnert, dann schlägt dieser Sensor Alarm. Und wie du vorhin sagst, dann reagiere ich einfach über, ne, dann lege ich Verhaltensweisen an den Tag, die ich sonst eigentlich nicht an den Tag legen würde. Vielleicht werde ich laut, vielleicht reagiere ich eingeschnappt. Da gibt es ja Möglichkeiten, die jeder im Prinzip kennt. Und es geht darum, genau dieses Päckchen jetzt wieder auszupacken, anzuschauen und dann letztendlich auch zu sehen, ist es überhaupt noch meins, passt es noch zu mir oder auch wie nachträglich zu verarbeiten. Und damit entschärfe ich diesen Sensor, löse den Ballast dieses Päckchens und kann diesbezüglich einfach unbeschwerter und freier durch mein Leben gehen.
Das klingt jetzt total schön, wie du das sagst, aber natürlich gibt es den einen oder anderen von uns, der gar keine Lust hat, vielleicht auf alte Dinge zu gucken, weil sie halt extremst unangenehm waren. Aber das gehört halt dann in so einen Prozess rein, ne?
Definitiv. Ich habe auch nicht gesagt, dass das Michelin-Tank auf Wolke 7 ist, sondern in dem Moment, ist es unangenehm. In dem Moment, kann es auch wehtun. Keine Frage. Es ist immer nur die Frage, was mir wichtig ist. Also wenn mich etwas wirklich im Alltag häufig stört, dass ich sage, hey, das kann es doch eigentlich dauerhaft nicht sein, dann ist es mir vielleicht wert, mir die Zeit, die paar Stunden zu nehmen, um da wirklich hinzuschauen, um es danach in Frieden gebracht zu haben. Auch wenn der Weg dann in dem Moment etwas härter ist. Ja, aber ändert ja auch.
Und jetzt sind wir natürlich, wir waren jetzt gerade, sag ich mal so, in dieser kleinen Welt, die jeder von uns hat, aber wir haben ja heute eine Situation, ich denke, das merkst du auch, hatten wir auch vielleicht schon gerade bei dem Schulthema, dass wir schon merken, wir haben nicht nur unsere kleinen eigenen Probleme, Konflikte, sondern wenn wir uns um uns herum schauen, es kommen ja auch immer mehr große Konflikte oder wo wir merken, das funktioniert nicht mehr so, wie das vielleicht vor 15 Jahren alles noch funktioniert hat. Das heißt, wir merken so eine Bedrohungslage, die durchaus da ist. Und ich glaube, die verpflichtet uns sogar noch mehr, dass wir in eine eigene Stärke kommen, weil sonst können wir solche Sachen gar nicht bestehen.
Ja, und genau das ist es ja. In dem Moment, wo du deinen alten, unnötigen, es ist ja unnötiger Ballast, den du mitträgst, wo du den loswirst, kannst du auch viel klarer, eigenständiger und natürlich mit einer anderen Stärke deiner selbst den Alltag gestalten und auch sozusagen diesen, wie du es genannt hast, Bedrohungssituationen von außen mit denen besser umgehen.
Naja, also ich glaube, wir können heute schon von Multikrisen sprechen. Das heißt, nicht jede betrifft uns, aber wir sehen sie alle. Früher war das mal, was weiß ich, was war das? Dann irgendwie eine Finanzkrise, dann war wieder ein bisschen Ruhe, dann gab es mal das. Und heute passiert ja alles gleichzeitig. Da merkt man, gibt es Inflation, da gibt es dies. Also es passieren so viele Sachen nebeneinander wie noch nie. Und wenn man halt einfach mit allem mitgeht, ist man halt nur noch im Panikmodus.
Ja, was mir da persönlich sehr wichtig ist, die Frage, worauf richte ich meinen Fokus? Also auch wenn ich nach außen schaue, richte ich meinen Fokus auf, wo ist die nächste Krise, wo ist das nächste Problem, wo ist die nächste Bedrohungslage? Oder nehme ich diese Aspekte sehr wohl wahr und richte meinen Fokus aber auch auf die positiven Aspekte, die sich im Außen ja durchaus auch zeigen?
Naja, es ist ja immer, Krisen bedeuten ja auch, also es gibt das böse Wort Krisengewinner. Also das Wort gibt es ja wirklich und es hat natürlich auch einen Sinn. Das heißt, eine Krise kann natürlich auch eine Riesenchance sein, irgendwas neu anzufangen, irgendetwas anders zu machen. Also dem kann man ja auch etwas Positives abgewinnen, wenn es denn in eine andere Richtung führt, wenn es vielleicht einen neuen Weg aufmacht.
Definitiv.
Oder einen alten, unglücklichen Weg schließt. Das kann ja auch manchmal der Fall sein.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anita Reif. Dein Leben bietet mehr, als du denkst. Das ist das Motto von Anita Reif. Sie ist Lehrerin und meine Gesprächspartnerin.
Das ist ja eine Sache, sich so mit sich selbst zu beschäftigen. Die andere Sache ist, das im Prinzip anderen noch mitteilen zu wollen.
Ja, das stimmt. Bei mir war es dann wirklich so, durch meine Coach-Ausbildung und durch die vielen Menschen, die ich auch als Coach begleitet habe, habe ich dann einfach festgestellt, dass diese Erfahrung, wie wertvoll es ist, die in sich aufzuräumen, auszumisten, ne? So wie jetzt Frühlingsputz, das macht im Prinzip fast jeder in seinem eigenen Haus oder in der Wohnung, aber in sich macht man keinen Frühlingsputz. Aber einfach dieses in sich aufräumen ist so unendlich wertvoll, dass diese Erfahrung eigentlich nicht nur im 1:1 bei mir stattfinden darf durch das Coaching, sondern ich möchte das wirklich nach außen tragen. Und so kam dann die Idee, ein Buch zu schreiben.
Du hast gesagt, dass du deinen Kindern nicht deine, ja, ich glaube, Päckchen ist sogar manchmal schon zu niedlich. Ne? Manchmal sind es auch schon ganze Pakete, glaube ich.
Manchmal sind es auch Lieferbeutel, die durch sind.
Ja, ich gerade überlege, weil Päckchen ist ja eigentlich, mein Gott, das schickst du halt weg und dann ist es weg. Es hört sich auch so leicht an. Aber ich finde, es sind schon oft Pakete, die wir so mit uns rumschleppen. Also ich rede ja auch, das merkt man vielleicht gerade, als wir angefangen haben, ich rede halt auch immer gerne noch über die Schulzeit. Und man denkt immer, man hat so alles irgendwie hinter sich gelassen, weil natürlich es ist auch irgendwie gut geworden. Es ist jetzt, aber ich merke dann immer wieder, es gibt dann doch so 2-3 Situationen, wenn ich da reinschaue, denke ich, das ist schon verrückt, wie eine gefühlte Ungerechtigkeit so lange anhalten kann.
Ja, Ungerechtigkeit bei einer Bewertungssituation beispielsweise oder vielleicht auch der Umgang eines Lehrers, wenn du was zum Unterricht beigetragen hast und du hast dich danach einfach nur glatt gebügelt gefühlt und absolut missverstanden und vielleicht sogar, verachtet in der Äußerung. Egal, ob es so gemeint war oder nicht, aber es kam bei dir einfach so an. Und das sind einfach kleine Wunden, die, glaube ich, jeder in sich.
Ich denke, sie sind bedingt durch das System gar nicht zu verhindern. Und das ist ja der Klassiker. Ich spreche zu 30 Leuten eine Botschaft und habe aber 30 Botschaften, die ankommen.
Ja, natürlich. Und inzwischen glaube ich auch, es geht eigentlich gar nicht, zumindest sehe ich das auch bei meinen eigenen Kindern so, es soll nicht das Ziel sein, alle Päckchen zu verhindern, denn ich habe festgestellt, dass es auch eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung ist, so ein Päckchen mal auszupacken und sich dabei selbst zu überwinden. Also diese Erfahrung, das zu erleben, das an sich selbst zu spüren, ist wirklich etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles.
Ist jetzt schade, jetzt hast du gerade so ein Bild, was bei mir im Kopf entstanden ist, dass man der nächsten Generation so ein paar Päckchen wegnimmt. Die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil natürlich jedes Leben führt so oder so schon zu neuen Paketen. Insofern tatsächlich brauchen sie also niemand braucht den Ballast einer Generation davor zum Beispiel oder einen Konflikt, der vielleicht in der Familie vorherrscht, mit dem man vielleicht auch gar nichts zu tun hat.
Das definitiv. Ich glaube nur, es gibt auch Eltern, die wirklich in diese, ja, ich nenne es mal Falle tappen, ihre Kinder vor allem in jedem beschützen und bewahren zu wollen. Ne? Ich überspitze es jetzt mal absolut extrem. Damit ein Kind nicht fällt, trage ich es dann halt die ganze Zeit. Dann kann es halt auch nicht laufen lernen.
Naja, wir haben ja die Situation, man sieht ja vor Deutschlands Schulen und das wird jetzt mittlerweile zum Teil ja schon so organisiert, dass es dann irgendwie Elterntaxi-Stellen gibt, damit die schon gar nicht mehr bis direkt vor die Schule fahren können. Und das ist natürlich so eine, ich muss natürlich auch im Leben Dinge lernen, alleine zu machen. Und ich muss, da kommt der Selbstwert her. Das heißt, wenn ich irgendwas alleine gelöst habe, und das ist wie mit dem Hinfallen und wieder aufstehen. Und das ist, sage ich mal, eine wertvolle Lektion. Wenn dich jemand halt hochgehoben hat, fehlt halt ein Teil der Lektion.
Du sagst, es ist Selbstwert. Ich sage, es ist so Selbstwirksamkeitsüberzeugung. So wirklich diese Erfahrungen immer mal wieder zu machen, dass mein eigenes Handeln eine positive Wirkung für mich haben kann.
Na, es kommt ja die Stärke draus, also dass du irgendwann im Leben sagst, egal was da kommt, ich kann es lösen. Also ich glaube, da sollten wir hinkommen, dass wir sagen, wir haben genügend Werkzeuge, wir haben genügend Dinge gelernt, um auch mit schwierigen Situationen gute Lösungen zu finden. Und ich sage bewusst gute, weil perfekte sind es nicht, aber gute Lösungen zu finden. Zu sagen, ich kann mein Leben selbstbestimmt ja durchstehen und wenn irgendetwas kommt, weiß ich, das haut mich nicht komplett aus der Bahn.
Ja, und das ist genau die Haltung, um die es letztendlich geht. Ich habe Möglichkeiten, ich kann mein Leben aktiv und bewusst gestalten und nicht diese Rolle, es wird mit mir gemacht. Nun ja, es ist halt so, ich kann ja eh nichts ändern. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied und das ist das Ziel, wo eigentlich die Gesellschaft hinkommen darf, dass Probleme, auch wenn sie natürlich da sind, ganz klar, dass es aber Mittel und Wege gibt, um Probleme zu lösen und den Alltag und das Leben weiter zu gestalten.
Also insofern hast du ein spannendes Thema angepackt, weil gerade ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in einem Land leben, in dem sich zu viele Menschen auf die Lösung des Staates, einer Behörde oder sonst was verlassen. Und ganz, ganz ehrlich, im Zweifelsfall helfen die uns gar nicht.
Das ist doch eine schöne Erfahrung, wenn wir uns mal wieder auf unsere eigenen Stärken besinnen. Und nicht immer nur alles, ne? Du sagst auf Hilfe hoffen oder andersrum könnte man es auch formulieren, einfach die Verantwortung abschieben. Ne? Dann bin ich nicht zuständig, ich kann ja eh nichts dafür, andere sollen es richten.
Also wir haben das ja in den letzten Jahren mit diesem ganzen Gesundheitskram da erlebt. Ich bin natürlich dafür selbstverantwortlich. Also ja, es gibt Dinge, die passieren im Leben, die kann man vielleicht nicht beeinflussen, aber es gibt eine Menge Sachen, die kann ich beeinflussen durch mein Verhalten, durch meine Art, wie ich lebe. Und niemand ist dafür verantwortlich, dass er sich darum kümmern muss, dass ich gesund lebe. Das ist bitte mal meine Sache. Und wenn ich ein Risiko eingehe, muss ich auch mit den Konsequenzen leben.
Natürlich. Das, was ich tue, jedes Handeln hat eine Konsequenz. Selbst wenn ich nichts tue, ist es im Prinzip auch eine Form von Handeln.
Ja, und hat sogar meistens die schlimmeren Konsequenzen. Also nichts tun ist, ja, also schönes Beispiel, was weiß ich, wenn du deine Post nicht öffnest, was du ja oft manchmal hast von Menschen, die dann irgendwie in Konfliktsituationen kommen und denen alles zu viel wird, macht's nicht besser.
Das ist es, ja.
Hilft im Moment, aber es holt einen schneller ein, als dieser Moment wert ist.
Definitiv, ja. Die Frage ist, ob die Personen dann einfach in anderer Form für sich kurze Verschnaufpausen finden können. Aber da denke ich, die dürfen dann auch ihren Weg gehen und den für sich finden, den richtigen Weg.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Anita Reif. Dein Leben bietet mehr als du denkst, erzählt nicht nur die Geschichte einer jungen Frau, die sich von ihrer Vergangenheit befreit, es ist gleichzeitig ein Wegweiser, der zeigt, wie wir selbst innere Klarheit gewinnen und uns von alten Zwängen lösen. Damit beschäftigt hat sich Anita Reif, sie ist meine Gesprächspartnerin.
Jetzt sind deine Kinder ja alt genug, was sagen die denn zu dem, was du da geschrieben hast?
Das Erste, was sie gesagt haben, bekommen wir dann auch ein eigenes Buch. Das war das Erste. Und es sollte natürlich persönlich gewidmet sein. Klar. Sie finden es vom Prinzip her toll, dass ich sowas mache. Anfangs fanden sie es komisch, weil so in meinem Bekanntenkreis oder familiären Kreis im Prinzip noch nie jemand ein Buch geschrieben hat.
Das ist doch nicht normal, ne?
So einfach schon mal anders. Nennen wir es mal vorsichtig, anders. Aber inzwischen finden sie das einfach ganz, ganz toll und versuchen mich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen.
Was haben Sie inhaltlich? Haben Sie dazu was gesagt?
Die Große, die ist 15, die liest es gerade, denn es ist ja eigentlich nicht für Jugendliche geschrieben, sondern es ist für Erwachsene, primär Frauen, so Mitte 20 bis Mitte 40 und dann noch weiter darüber hinaus. Wie gesagt, die Große liest es gerade und findet es äußerst interessant. Für die Jüngste, die ist 10, die sagt, es ist ja schön, dass auch ein Hund drin vorkommt, aber ansonsten ist es für sie jetzt noch nicht so spannend.
Das ist wie in Social Media, Tiere gehen immer.
Ja, genau. Aber der Hund ist definitiv nicht hier so die zentrale Figur. Aber wie gesagt, das ist einfach noch nicht ihre Altersgruppe.
Du hast jetzt gerade so eine Zielgruppe klar definiert. Was möchtest du denn erreichen mit deinen Texten? Was ist denn deine Wunschvorstellung? Wer sollte es lesen? Und es sind ja vorrangig Frauen, habe ich schon gehört. Und was sollten sie am besten daraus mitnehmen?
Ja, mir geht es eigentlich darum, das Bewusstsein zu ändern. Dass es wahnsinnig wertvoll ist, zu sich selbst zu schauen, in sich aufzuräumen und das Leben wirklich frei, bewusst und selbstbestimmt zu gestalten. Und da sehe ich bei Frauen eine ganz zentrale Rolle, weil Frauen nach wie vor die Kinder zumindest austragen. Ne, das ist eine andere Energie, in der dann die Kinder ausgetragen werden. Auch wenn hinterher sich die Eltern die Erziehungsaufgaben ganz oft teilen inzwischen, was ich auch sehr positiv finde, so haben Frauen einfach durch diese 9 Monate Schwangerschaft doch oft eine ganz besondere Verbindung zu ihren Kindern. Und ich glaube, wenn Frauen in sich aufräumen, können sie in die Familie wahnsinnig viel Positives mit reinbringen.
Also ich denke mal, das ist so etwas, habe ich auch schon viele Diskussionen schon miterlebt, wir können es ja nicht ändern. Das heißt, erstmal ist der Ablauf so vom Leben vorgesehen und da ist definitiv bei den Frauen in der Regel, reicht ja gar nicht diese 9 Monate, es beginnt ja ein bisschen, geht auch ein bisschen danach noch und so weiter und so fort. Und oft ist es tatsächlich eine längere Unterbrechung, insbesondere der Erwerbsbiografie, die dann natürlich auch viele Folgen hat. Und ich glaube, da muss auch so eine Gesellschaft Klarheit bringen. Und bei diesen ganzen Entscheidungen, die, wenn Kinder ins Leben kommen, ich glaube, man muss da schon auch in der Partnerschaft ziemlich klar sein. Und das erlebe ich bei vielen, wo dann irgendwann so ein Stress hochkommt. Es sind dann vielleicht zeitweise auch mal Rollen und vielleicht sind es manchmal auch gefühlt überholte Gesellschaftsrollen. Aber wichtig ist, dass beide irgendwie in ihrer Mitte sind und das stimmig ist.
Ja, und ich denke, wenn Eltern in ihrer Mitte sind, dann ist es die beste Voraussetzung, dass Kinder wirklich entspannt gedeihen können. Ja. Dann ist zumindest die Familie wie eine ein sicherer Ort, ein Hafen, um Energie zu tanken, um loszulassen, um wirklich zu sein, wie man ist. Denn außerhalb, das bekomme ich auch bei meinen Kindern mit, außerhalb leben wir doch sehr, sehr viele Rollen auch. Und was ich vorhin von mir auch sagte, ich war als Jugendliche sehr angepasst. Ich glaube, auch heutzutage wird von vielen Menschen eine sehr hohe Form von Anpassung erwartet. Sei es im Beruf, in der Schule, teilweise sogar im Hobby. Und insofern, wenn es einen Ort gibt, in dem ich einfach nur ich selbst sein kann, ist das eine immense Quelle an Kraft und Energie.
Also ich kann dir jetzt sagen, man muss nicht angepasst sein, aber natürlich hat es, auch das hat einen Preis, wie alles im Leben. Das heißt, wenn du nicht angepasst sein kannst, das ist ja, ich weiß nicht, manche Menschen suchen sich das auch, glaube ich, gar nicht aus. Es gibt halt Dinge, die sind nicht zu ertragen und dann muss man halt auch mit den Konsequenzen umgehen, aber es geht wahrscheinlich am Ende immer darum, dass wir mit uns im Reinen sind. Das heißt, wenn ich meinen Mund an gewissen Stellen nicht halten kann, ich bin mittlerweile der Meinung, dann dürfen wir ihn auch nicht halten.
Ja, und das darf jeder aber für sich selbst entscheiden.
Ja, definitiv, aber wir müssen dann halt als Gesellschaft auch damit umgehen und ich glaube, gerade wir in unserem Land haben da echt dann auch Probleme, wenn es dann halt mal Menschen gibt, die, sage ich mal, nee, da will ich nicht mitmachen. Ich sage das zum Beispiel auch in diesem digitalen Thema. Ich bin ein ganz großer Freund von digitaler Technik. Ich sage aber, gleichzeitig braucht jeder von uns das Recht auf ein analoges Leben. Das heißt, es gibt Stellen, da mache ich nicht mit. Und wenn das System das da nicht vorsieht, dann muss man manchmal auch damit leben, dass man vielleicht Dinge dann auch erschwert nur mitmachen kann. Also ich mag zum Beispiel, ich hasse digitale Tickets, ja, obwohl ich ein digitaler Mensch bin, weil ich mich halt nicht darauf verlasse, dass das Gerät in dem Moment funktioniert, wenn ich das Ticket brauche.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch gerne dann den Ausdruck.
Ich bin immer der mit Papier und ich bin meistens da, wo der Scan dann nicht funktioniert, weil der Ausdruck zu körnig war. Ich habe aber nie, ich zeige niemals mein Smartphone beim Eintritt vor, sondern ich muss das Papier dabei haben, weil, was weiß ich, mir könnte das Handy runterfallen, der Akku könnte plötzlich leer sein, mein Netzanbieter hat keine Verbindung und dann kann ich das, was ich machen will, nicht machen.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Und dann bin ich analog, ja. Und genauso ist es auch so, es gibt Momente, da möchte ich nicht nachvollziehbar sein. Anderen zahle ich den Preis gerne, dass jemand meine Daten sieht. Und diese Entscheidung ist manchmal tatsächlich auch, kann wirklich ein Konflikt sein, wenn man das manchmal durchzieht bis zum Ende.
Das ist das, was du gesagt hast. Den Preis nimmt man dafür mit in Kauf, ne? Also wenn ich anders bin, dann zeige ich im wahrsten Sinne des Wortes Kante und Ecke auch mal an. Ne, unsere Sprache hat da eigentlich auch sehr, sehr schöne Formulierungen.
Tolle Sprache, deswegen, du hast ein tolles Fach gewählt, weil die deutsche Sprache ist somit die, ich liebe diese ganzen Begrifflichkeiten, das Wörter, du siehst dem Wort an, was es tut, was es macht, welche Kraft es hat. Also mein Beispiel ist immer Vollmacht, was für ein tolles Wort. Ja? Das heißt, ich nehme es auseinander und es sagt genau das, was es tut.
Ja.
Und das hast du in ganz vielen Zufall. Also Zufall ist auch, wenn wir Dinge tun, was weiß ich, du setzt dich mit Sachen auseinander, schreibst ein Buch, gehst raus, auf einmal kriegst du vielleicht Feedback von jemand, der es gelesen hat, da verändert sich das Leben. Dann fallen dir diese Sachen zu. Das hat aber nichts mit irgendeiner Zufälligkeit zu tun, sondern das ist natürlich, es fällt dir zu, weil du angefangen hast.
Genau, das ist es, den ersten Schritt zu gehen und irgendwie bietet einem das Leben dann wahnsinnig viele Möglichkeiten, den Weg weiterzugehen, wenn es der richtige für einen ist. Ich glaube, die Kunst besteht darin, wirklich mit diesem offenen Blick durchs Leben zu gehen.
Haben deine Schülerinnen und Schüler mitbekommen, was du da gemacht hast?
Ja, tatsächlich. Ja, nicht viele. Also inwiefern das momentan viele wissen oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber tatsächlich hat mich eine Schülerin darauf angesprochen und war sehr beeindruckt, weil sie gesagt hat, boah, ich finde es ja so toll, dass ich jetzt zum ersten Mal eine Autorin kenne. Das fand ich wirklich sehr, sehr herzlich. Und sie hat sich dann tatsächlich auch das Buch gekauft. Und obwohl sie in die Zielgruppe, die ich vorhin genannt habe, definitiv nicht reinpasst, war sie total begeistert davon.
Na gut, es gibt ja auch Menschen, die reifer sind als...
Ja, und vielleicht ist es mit der Zielgruppe auch so, dass klar, ich eine Zielgruppe im Blick habe, aber ich habe jetzt auch schon so viele Rückmeldungen bekommen von zum Beispiel männlich, Ü60, das ist definitiv nicht die Zielgruppe, ne? Wo ich wirklich gesagt bekam, boah, was für ein inspirierendes Werk, das ist unglaublich, hat mich total berührt und ja, das
aber männlich über 60 kann Thema in den Beziehungen haben, kann Probleme mit Resilienz haben, kann falsche Trigger haben und Angst sowieso. Irgendeine Angst hat jeder von uns.
Ja, und das Thema berührt ja nicht nur ein einzelnes, oder das Buch berührt nicht nur ein einzelnes Thema, sondern in dem Buch werden ja viele verschiedene Themen dargestellt. Im Prinzip Umgang mit dem Tod, Leistungsdruck, Angst vor Verbrechen, Selbstwertgefühl. Auch das Thema Weiblichkeit wird angesprochen. Das heißt, das Buch bietet wirklich sehr, sehr vielfältige Lebensbereiche an, in denen sich jeder Einzelne wiederfinden kann.
Heute im Talk ging es um innere Zerrissenheit, Anpassung, emotionale Erschöpfung. Anita Reif hat uns außerdem etwas über ihre Tätigkeit als Lehrerin berichtet. Sie war meine Gesprächspartnerin.
Es ist natürlich unglaublich emotional, sich mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen, klar. Und es ist für mich jetzt im Nachhinein ein wunderschönes und erhebendes Gefühl, mit diesem Buch in der Welt etwas in Bewegung bringen zu dürfen. Das ist etwas, was mich wirklich eigentlich jeden Tag freut. Und auch sowas wie jetzt mit dir, dieses Interview, dass ich die Chance bekomme, meine Gedanken im Gespräch mit dir in die Welt zu tragen, ich finde es unglaublich bereichernd und wunderschön.
Das ist ja, deswegen liebe ich ja alles, was ich mache, weil es gibt nichts Schöneres, als Geschichten zu erzählen. Und das Verrückte ist, was ich insbesondere in diesen Gesprächen, und ich mache das jetzt ja schon, darf ich gar nicht sagen, wie lange, es ist schon ganz, ganz erschreckend, ich komme zu dem Schluss, jeder Mensch hat eine Geschichte. Und jeder Mensch hat eine Geschichte, die man erzählen kann, die so spannend ist, dass es immer irgendetwas gibt, wo man hinhören kann. Und auf den ersten Blick gibt es manchmal, ich habe doch gar nichts zu erzählen. Und das sind dann oft sogar die ganz intensivsten Gespräche, wo Dinge passieren, wo ich denke, wow, man muss halt hinhören, ja.
Und wenn du das jetzt sagst, da kommt bei mir gerade etwas ins Gedächtnis. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Also, das ist auch Teil dieses Buches, dass nämlich die Protagonistin auch einen Blick auf ihre Eltern bekommt. Anders als vorher. Dass sich auch der Blick auf die eigenen Eltern, und sind wir ehrlich, jeder von uns hat schon mal zumindest den Satz gesagt, also wenn ich mal Kinder haben werde, dann mache ich das ganz anders als meine Eltern. Ne? Also grundsätzlich. Und die Protagonistin bekommt wirklich einen breiteren Blick auf ihre Vergangenheit, auf ihre Eltern und einen tieferen Blick. Das ist, als würde da mal wie so ein 3D-Bild letztendlich nach und nach für sie entstehen. Und das ist etwas so Wertvolles, weil wir halt unsere Eltern im Prinzip auch immer erst kennenlernen in dem Moment, wo wir geboren werden. Aber dass die ja auch schon ein Leben und eine Geschichte vorher hatten, das ist uns manchmal, glaube ich, gar nicht wirklich so bewusst.
Ja, noch in der Generation groß geworden, dass, also meine Eltern haben ganz andere Dinge erlebt, ja, das heißt, ja, ich bin in einer guten Zeit groß geworden, habe eigentlich die besten Zeiten überhaupt des Landes erlebt, ja, und da bekommt man halt irgendwann auch erst Verständnis, wenn man anfängt, auch mal den Blick des anderen einzunehmen und einfach mal zu überlegen, hey, und ich glaube, das würde uns insgesamt gut tun, manchmal zu sagen, mein Gott, der oder die ist halt einfach so, weil das und das ist im Leben passiert und ich bin jetzt mal ganz entspannt und mache da gar keinen Konflikt draus, weil einfach ich dankbar sein kann, dass ich es vielleicht nicht erlebt habe.
Ja, und einfach das Verständnis, die Person ist sozusagen auch in Anführungszeichen ein Produkt ihrer Zeit. Und wir stoßen ja dann gerade bei den eigenen Eltern einfach ein bisschen später in denen ihre Lebenswirklichkeit. Das sind es in der Regel ja schon erwachsene Personen.
Ja, naja, natürlich. Sehr, sehr spannend. Du hast ein bisschen angedeutet, du hast so eine Zielgruppe. Wer soll das Buch gelesen haben? Ich stelle es noch ein bisschen platter, die Frage.
Okay, wenn du mich so direkt fragst, dann sage ich jeder. jeder soll es wirklich lesen, weil das Buch hat einfach das Potenzial, ein Bewusstsein positiv zu verändern. Dass jeder wirklich feststellen kann, hey, den Ballast, den ich mit mir mitschleppe, wie einen schweren Sack, den muss ich nicht zwangsweise mit mir schleppen, sondern ich darf die Päckchen, die Pakete, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, ich darf das auspacken, ich darf unbeschwerter und freier mein Leben gestalten. Und das bewirkt eine andere Grundhaltung. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu tun, was wir vorhin gesagt haben, eine andere Form des Bewusstseins. Und das ist etwas unglaublich Wertvolles.
Wir leben ja in einer Zeit, ich sag mal, trotz aller vielleicht Schwierigkeiten und auch Probleme sind wir immer noch in einem relativ guten, reichen Umfeld, auch wenn es hier und da bröckelt. Und ich glaube, wir sollten uns auch immer wieder die Zeit nehmen, diese Chancen dann zu nutzen, dass wir ja manchmal vielleicht auf das Wesentliche gucken und nicht irgendwie dem Ideal des anderen nachhängen, ja.
Und ich glaube, man kann auch den eigenen Weg nur dann für sich finden und gehen, wenn man sich auch die Zeit dafür nimmt. Der eigene Weg liegt nicht irgendwo im Außen, dem ich hinterherrennen muss, sondern der eigene Weg liegt in einem selbst.
Oh, jetzt machst du ja noch ein Thema auf, ne? Das ist natürlich die Zeit nehmen. Ich glaube, das ist auch ein schöner Appell am Ende unseres Gespräches, denn wir leben in einer Zeit, in der wir ja versuchen, alles zu optimieren. Und wir haben natürlich ganz viele, und ich bin definitiv nicht technikfeindlich. Es gibt viele Möglichkeiten, heute Dinge publik zu machen. Wir können, obwohl wir hier quasi Audio haben, können wir trotzdem, wenn wir es wollen, irgendwelche Bilder über Social Media schicken. Aber der Nachteil ist, es sind furchtbare Zeitfresser. Und das ist vielleicht auch so gerade die Botschaft an die jüngere Generation. Deswegen appelliere ich auch oft an dieses analoge Leben. Es gibt auch Momente manchmal, wo wir das ausmachen müssen, wo wir bewusst sagen müssen, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das heißt, Veranstaltungen gucken wir nicht durch den kleinen Bildschirm, sondern Veranstaltungen, auf denen wir sind, gucken wir natürlich echt, weil wir sind da. Sind wir bei einer Veranstaltung unserer Kinder, dann nehmen wir das nicht auf, sondern wir sind bei der Veranstaltung unserer Kinder. Wenn wir Bilder haben wollen, dann beauftragen wir irgendjemand, der sich hinstellt und nur dafür verantwortlich ist und es allen gibt, aber bitte immer im Leben sein.
Ja, das ist das wahre Erleben und nicht irgendwie gefiltert durch ein Medium, das stimmt.
Ich weiß gar nicht mehr, was es war, da, wo ich das gesehen habe, wo ich dann mich umgeguckt habe und dachte, oh, jetzt haben wir hier so ein tolles Erlebnis und 80% des Saals guckt durch auf einem kleinen Bildschirm sich das an. Ist doch total bescheuert.
Ja, ich bin eh nicht so medial bewandert. Also ich persönlich bevorzuge wirklich immer den Kontakt persönlich mit den Menschen. Das ist etwas, wo ich sage, ich kann die Menschen anders wahrnehmen. Und das ist mir persönlich sehr wichtig.
Wie lange hast du geschrieben? Wie lange hast du gearbeitet an dem Buch?
Das kann ich dir gar nicht mehr ganz genau sagen, weil es so vom ersten Gedanken bis zur Abgabe waren es vermutlich über 2 Jahre. Der eigentliche Schreibprozess war deutlich kürzer, vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr. Aber die Vorstrukturierung und die ganzen Aspekte und Gedanken im Vorfeld, dass es reifen durfte und die Zeit dafür hatte, das hat einfach seinen Raum in Anspruch genommen.
Gut, du hast ja nur so lange gebraucht, weil du mit der Hand geschrieben hast.
Ja, nein, das war absolut genial. Und ja, das stimmt, ich habe das Buch mit der Hand geschrieben. Ich habe jedes Kapitel mit der Hand geschrieben, dann mit ein paar Stunden Zeitverzögerung es in den Computer getippt, dann ausgedruckt, da ich auch nicht gern am Computer lese, wieder mit etwas Zeitverzögerung diesen Ausdruck durchgeguckt und korrigiert, sodass wirklich das Buch durch mehrere Bewusstseinsschleifen bei mir gegangen ist.
Ich habe jetzt gerade mit dem Handschreiben, wo ich das jetzt gerade noch höre, das waren, glaube ich, die Skandinavier, die das relativ früh abgeschafft haben. Ne? Ich glaube, das Schreiben mit der Hand in der Schule und es ist jetzt wieder da, weil sie halt dann doch merken, es macht etwas mit uns.
Für mich ist auch Handschrift nach wie vor etwas Persönliches und wenn ich einen Brief schreibe, dann schreibe ich den definitiv persönlich mit der Hand. Ich mache da noch wahnsinnig viel mit Hand. Kann sein, dass ich alte Schule bin, wie auch immer. Aber für mich ist das auch eine andere Form des Ausdrucks. Da gebe ich etwas anderes von mir mit dazu, als wenn ich auf die Tastatur tippe.
Am Ende so eines Prozesses, wenn man so lange schreibt, und das ist ja dann 2 Jahre, ist ja schon eine lange Zeit, mit den Gedanken, die vielleicht noch vorher im Feld sind. Wie schön ist es, wenn man dann sowas in der Hand hat, wenn es fertig ist? Nicht mehr veränderbar?
Wunderschön. Einfach, ja, unbeschreiblich schön. Ich kann es nicht anders sagen.
Und dann kann ich dir jetzt nur noch wünschen, dass deine Gedanken, deine Ideen möglichst den Weg weit in die Welt zu vielen Menschen schaffen.
Ja, das wünsche ich mir auch. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ich heute bei dir sein durfte.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.